Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
90 Plus präsentiert Ballon Ohr. Die besten Geschichten des Fußballs.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ballon Ohr. Die besten Geschichten des Fußballs, präsentiert von 90 Plus. Moderiert von mir, Julius Eid, mit meinem sehr geschätzten Kollegen Marc Schwitzki. Der ist wie immer an meiner Seite. Ich fühle mich geborgen, ich fühle mich wohl, ich freue mich auf die kommende Folge. Hallo Marc.
Mir geht's nicht anders, Julius, mir geht's nicht anders. Es ist immer ein sehr wohlig warmes Gefühl, mit dir hier zu sitzen. Ich weiß nicht, in welche Richtung. Ist das noch ein Fußball-Podcast gerade oder was machen wir hier? Das klingt wie so ein Pärchen-Podcast, so unsere 10 Tipps, damit es nicht zum Streit kommt oder so. Aber egal, darum soll es heute nicht gehen. Das machen wir vielleicht ein andern Mal, falls uns die Themen ausgehen. Apropos Thema, geht es um die zweite Liga. Wir haben ja meistens eher so einen internationalen Blick, ne? Wir haben auf Spanien geguckt, auf Italien und so weiter. Aber es gibt ja auch noch eine Liga unter der Bundesliga. Und die ist spannender, na denn je vielleicht nicht, da geht es ja meistens eh sehr eng zu. Aber sie ist deutlich spannender im Meisterschaftskampf als die Bundesliga, das kann man sagen, und im Aufstiegsrennen. Und darum soll es heute gehen.
Genau, der erste Part, mit dem wir einsteigen, bevor wir dann natürlich auch im Anschluss wie immer noch zu den Geschichten kommen, das wird der zweite Part wie immer sein, der soll sich um die zweite Bundesliga drehen und wir haben ja auch beide da, glaube ich, ein gewisses Interesse dran. Ich komme aus Hamburg, ich frage mich immer, was macht der HSV, warum ist es da so spannend, wir brauchen mal einen Überblick, du als Hertha-Fan musst dich ja auch schon mal mit der zweiten Liga auseinandersetzen, denke ich, und dann würden wir jetzt einfach, ja, die Expertin dazu holen, die wir dafür am Start haben, damit wir beide hier auch ein bisschen fundiertes Wissen zu dem Thema reinbekommen. Eva Bohle vom Zweite Bundesliga-Podcast ist da. Wir freuen uns sehr. Hallo Eva.
Ja, ich habe mich gerade schon ein bisschen wie das dritte Rad am Wagen gefühlt, ihr mit eurem Pärchen-Podcast hier.
Und schon disst er mich. So viel zum Pärchen.
Man muss sich ein bisschen necken und man muss auch mal noch andere Leute mit reinholen, damit es frisch bleibt. Und deswegen ist Eva heute da.
Nein, aber danke, dass ich dabei sein darf. Freue mich sehr.
Ja, normalerweise im Zweite Bundesliga-Podcast redest du auf Englisch über die Zweite Bundesliga. Heute versuchst du es mal auf Deutsch uns beiden ein bisschen begreiflich zu machen, was da überhaupt los ist. Denn es ist ja sehr, sehr spannend weiterhin im Aufstiegsrennen. Es ist auch immer die Geschichte mit dem HSV, bei dem man, glaube ich, Mitte der Saison immer denkt, gut, ein Aufsteiger steht fest und dann wird es traurig. Jetzt gibt es insgesamt fast, ja, zumindest rechnerisch 7 Mannschaften, die noch Chancen auf den Aufstieg haben, bis runter zum 7. Platz St. Pauli. Ganz oben thront im Moment Bochum. Die haben zumindest schon 8 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Also vielleicht, der unspannendste Platz in der Liga Bochum. Oder glaubst du, selbst die könnten noch ein bisschen unten reinrutschen?
Ja, also generell ist es schon eng, weil man eben auch so ein bisschen die leicht unbekannte Variable Holstein-Kiel hat, denen ja mindestens noch 2 Nachholspiele, 3, wer rechnen kann, ist kein Vorteil, 3 Nachholspiele fehlen. Und ja, das generell mit den, also wir haben zum Beispiel bei Sandhausen gesehen, dass die das eigentlich ganz gut genutzt haben, diese Corona-Pause. Bei Kiel ist es so ein bisschen was dazwischen. Das heißt, also man hat ja nur 3 Punkte Vorsprung auf Rang 2 in Bochum. Das Problem ist, glaube ich, so ein bisschen, dass die relativ viele Spiele verlieren dafür, dass sie Erster sind, also mit 9 Niederlagen. Das ist schon eine Nummer. Also wenn man es, glaube ich, vor allem auch mal mit den letzten Jahren vergleicht, ist das schon relativ viel, aber sie gewinnen halt auch eben extrem viele Spiele. Sie spielen halt nur einfach nicht unentschieden. Also da sollte man nicht drauf setzen, wenn Bochum beteiligt ist, dass es eine Punkteteilung gibt. Für die natürlich auch so ein bisschen unglücklich, weil sich Manuel Riemann, der Torwart, jetzt auch verletzt hat und erstmal ausfällt. Also die haben mit Patrick Treves auch keinen schlechten Ersatz. Aber natürlich, Riemann ist so einer, der von hinten unglaublich viel auch dirigiert. Und nach vorne pusht und generell die Abwehr da so ein bisschen im Zaum hält. Das hat man schon auch unter anderem im Spiel gegen Darmstadt jetzt gesehen, dass das so ein bisschen gefehlt hat hinten. Dass da so jemand mal ein bisschen zusammenschreit. Ja, und das ist für die, also sie waren schon so ein bisschen sicher durchgesprochen. Klar, mit 60 Punkten, das wirkt sehr, sehr sicher. Aber natürlich gerade mit Fürth dann noch ein bisschen im Schneckenrennen. Ich gehe aber trotzdem davon aus, dass sie als Aufsteiger feststehen.
Und was für ein Team würde die Bundesliga da dazu gewinnen? Also wie kann man Bochum charakterisieren? Mannschaft von Thomas Reis, der jetzt ja auch noch nicht seit vielen Jahren Trainer ist, letzte Saison eingestiegen. Wie würdest du Bochum beschreiben? Was machen sie gut, was machen sie schlecht, warum stehen sie da oben?
Ja, also erstmal ist es ein Team, das gut durchmixt ist von individueller Klasse, mit Robert Juhl beispielsweise, der auch ein paar Fans aus der Bundesliga noch bekannt sein könnte. Auch bekannte Gesichter wie Simon Zoller vorne drin, aber generell auch einigen Spielern, die selber beispielsweise aus Bochum großgezogen wurden, Armel Bella-Kotschap in der Innenverteidigung beispielsweise, aber auch jemand wie Maxim Leitsch, auch Innenverteidiger, die jetzt noch nicht so große Fußballbühne betreten haben, aber trotzdem unglaublich viel Talent mitbringen, auch die Außen generell. Also es ist einfach ein sehr guter Mix zwischen erfahrenen Spielern, die eben auch schon mal Bundesliga gespielt haben, und aber auch jüngeren Spielern, die Potenzial mitbringen. Und ich glaube, das könnte tatsächlich ganz interessant werden, weil sie zum Teil wirklich sehr, sehr ansehnlichen Fußball mit unter anderem Juul spielen. Man hat es allerdings auch gesehen, wenn der mal ein bisschen rausgenommen wird aus dem Spiel, fehlt halt auch so leicht der Kreativposten. Man hat beispielsweise in einem Spiel gegen Aue gesehen, wo dann vorne von Bochum überhaupt nichts kam, weil eben dieses Kreativelement fehlte. Generell aber, wie gesagt, wirklich ein guter Mix, der also für die zweite Liga auch zum Teil echt sehr, sehr guten Fußball zeigt.
Also Bochum ein bisschen wie ein Luftgewehr, ohne Juul geht nichts. Den lasse ich jetzt ganz kurz atmen und dann gucken wir einfach mal weiter in der Tabelle. Wir können ja so ein bisschen chronologisch.
Oh, der hat mich echt ganz anders
erwartet. Wir können ja chronologisch so ein bisschen runtergehen. Greuther Fürth ist angesprochen, die sind nur 3 Punkte entfernt, also haben tatsächlich sogar noch Chancen auf den Ligatitel zusätzlich zum Aufstieg. Auch auf die wollen wir natürlich gucken, bevor wir dann, glaube ich, in das spannendste Feld dieser Tabelle kommen, mit HSV, mit Düsseldorf, mit Holstein Kiel, die natürlich durch diese Nachholspiele sogar noch an Greuther Fürth vorbeiziehen könnten, wenn sie die Zahl von 31 Spielen hätten. Aber erstmal Greuther Fürth, mittlerweile 5 Punkte vor dem HSV auf Platz 3. Ja, gerade wenn man die zweite Liga vielleicht nicht so regelmäßig beobachtet, und dann sieht man immer Vereine wie den HSV, wie Düsseldorf, also Namen, die einem wirklich geläufig sind, Bochum natürlich auch traditionsreich zumindest, und dann steht da auf einmal Greuther Fürth auf Platz 2. Wie ist das geschehen, wenn man es mal so fragen will?
Ja, eigentlich, dass man mit Stefan Leitl einen Trainer hat, der gerade für die zweite Liga, glaube ich, extrem gute Arbeit geleistet hat da. Man hat einen super Kader. Ich muss aber auch immer sagen, dass ich Fürth vor der Saison ganz, ganz schlecht einschätzen kann, weil man nie weiß, wie sie jetzt in die Saison starten. Man hatte das schon mal öfter, dass die wirklich die ersten 5 Spiele super gespielt haben. Dann gab es mal so eine Schwächephase. Das hat man letztes Jahr auch schon mal gehabt. Generell haben sie einen echt starken Kader. Also jemand wie Branimir Okota, aber auch Julian Green, alle möglichen Spieler, die leider zum Teil auch den Verein am Ende der Saison verlassen werden, wo man dann direkt schon mal guckt, was bleibt von diesem Kader überhaupt übrig? Jetzt komplett davon abgesehen, ob man aufsteigt oder nicht, das könnte schon mal ganz interessant werden. Aber ich glaube, da wird einfach gute Arbeit geleistet in den letzten Jahren. Es ist eben nicht so der Druck dahinter wie beim HSV, wie bei Düsseldorf, wie bei der fränkischen Konkurrenz aus Nürnberg, aber auch wie bei Hannover. Das heißt, man kann immer so ein bisschen im Windschatten der anderen Vereine spielen. Und ich glaube, das ist für Vereine wie Bochum, Fürth, aber dann auch Kiel, Heidenheim und Co. ein unglaublicher Vorteil, weil die Erwartungshaltung ein bisschen geringer ist. Das heißt, wenn da mal ein Spiel verloren geht, ist da nicht immer alles direkt, oh Gott, wir müssen einen neuen Trainer haben und jetzt ist alles wieder vorbei. Und ich glaube, dass diese Stabilität, das ist schon wichtig. Die gewinnen zum Teil auch Spiele, wo sie nicht unbedingt die bessere Mannschaft auf dem Feld sind, aber dann so in ein, zwei Zügen noch die letzte Klasse da auf den Platz bringen können. Das ist schon sehr beeindruckend.
Du hast es ja gesagt, da werden Spieler gehen. David Raum wechselt zu Hoffenheim, der Paul Jäckel geht zu Union, Sebastian Ernst wird den Verein verlassen, geht nach Hannover. Es können sicherlich auch noch so Spieler wie Hirgota oder so folgen, da laufen ja echt einige Verträge aus. Das eine ist ja, was vielleicht vom Kader bleiben würde, wenn man aufsteigt, aber was ist denn die Spielidee von Leitl und lässt die sich eventuell dann wiederum gut auf die Bundesliga anwenden? Du hast gerade gesagt, selbst in den Partien, in denen man vielleicht nicht die bessere Mannschaft war, hat man teilweise noch gewonnen. Was ist denn da, was zeichnet denn Fürth aus, weil sie auch so unterm Radar irgendwie schweben? Das ist immer schwer zu greifen für, glaube ich, Außenstehende.
Ich glaube generell erstmal, also aus meiner Sicht haben sie ein sehr gutes Umschaltspiel, dass man auch in Situationen, wo man vielleicht vom gegnerischen Team hoch angelaufen wird, aber immer schnell auch umschalten kann, gerade über die Außen. Da ist halt die Frage, wenn man adäquaten Ersatz bekommt, kann das definitiv funktionieren, meiner Meinung nach. Also, dass da diese Abläufe weitergeführt werden. Aber natürlich ist es schon so, dass Abläufe brauchen auch immer, ja, dass man sich ja halt gegenseitig in der Mannschaft kennt, dass man weiß, dass man sich darauf verlassen kann. Und so wie die Mannschaft da auf dem Platz steht, spielt sie halt auch schon jetzt einige Zeit zusammen. Deshalb bin ich mir nicht ganz sicher. Also man hat ja zum Beispiel, sie hatten ja im DFB-Pokal auch gegen, ich glaube, zwei Bundesligisten mit Hoffenheim und Werder gespielt, ja, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre. Und gegen Werder sahen sie ja echt ein bisschen unglücklich aus. Gegen Hoffenheim sind sie ja durchs Elfmeterschießen weitergekommen, wenn ich jetzt nicht komplett einen Schwachsinn erzähle.
Du redest keinen Schwachsinn, du bist die Expertin, das stimmt.
Das heißt, da kann man so ein bisschen sehen, also wenn sie, gegen Werder hatten sie vor allem Probleme, weil Werder da mal so ein bisschen der Favorit war, logischerweise. Und so ein bisschen da die Klasse ausgespielt hat, damit hatte Fürth dann Probleme. Also das Problem ist, sehr viel Probleme in einem Wort, in einem Satz, dass man nie das gleiche Spiel von Fürth sieht, 1:1. Also die können das gegen den gleichen Gegner 2 Tage hintereinander spielen und dieses Spiel kann komplett unterschiedlich ausgehen, weil es manchmal so Nuancen sind, die sich in dem Spiel unterscheiden. Manchmal hat Sascha Burchardt gefühlt den besten Tag seines Lebens. Gut, das könnte man auf jeden Verein anwenden, aber generell fliegt auch einfach der Torwart unglaublich unterm Radar. Also wenn man das mit anderen Torhütern in der Liga vergleicht, ist Burchardt irgendwie nie so der direkt aus den Gedanken angesprungen kommt, so quasi. Das sind andere. Und ich glaube halt, dass das Fürth einfach so ein bisschen für dieses Understatement steht. Mhm. Und Fürth war in der letzten Bundesliga-Saison, wollte man da ja auch so ein bisschen mitgehen und war jetzt auch nicht wahnsinnig erfolgreich. Aber ich glaube, das ist das Problem. Ich meine, das sehen wir jetzt mit Bielefeld ja momentan auch. Du kannst eine gute Basis haben, aber das wird dir halt da auf Dauer, kann dir das halt auch immer wieder das Genick brechen in der Bundesliga. Das heißt, es ist sehr schwierig, da irgendwie genaue Prognosen zu machen.
Ja, immer das gleiche Spiel bekommt man bei Fürth also nicht. Beim nächsten Verein, über den wir sprechen müssen, bekommt man jedes Jahr dasselbe Spiel. Das muss man so konstatieren. Ich, um hier direkt mal die persönliche Note reinzubringen, ich bin ja in Hamburg geboren. Ich habe familiär Leute, die sich sehr dem HSV verbunden fühlen und gehöre wahrscheinlich zur kleineren Bevölkerungsgruppe in Deutschland, der das meistens alles einfach nur leid tut, ohne Häme, was da passiert. Auch in diesem Jahr wieder. Der HSV steht auf Platz 3, damit im Moment der Relegationsplatz, aber wir haben ja drüber geredet. Kolstein ist mit 3 Spielen weniger nur 2 Punkte entfernt. Düsseldorf dahinter auch punktgleich und die Formkurve der Hanseaten ist natürlich enorm schwach. In den letzten 5 Spielen, wenn man das mal heranzieht, gab es zum Beispiel keinen einzigen Sieg, 3 Unentschieden, 2 Niederlagen. Und wie soll es anders sein? Auch der Trainerwechsel wurde vollzogen. Horst Rubesch wird den Rest der Saison interimsmäßig übernehmen, nachdem Daniel Thun jetzt doch noch gehen musste. Man hat es also wieder mal geschafft, einen Trainer, nicht mal eine Saison zu halten. Und ja, gerade aus dieser vielleicht auch persönlichen Sicht, dass ich da beim HSV gar nicht so schadenfroh bin, sondern eher ein bisschen mitleide. Eva, was ist denn da immer los? Also ich weiß gar nicht, wie man es anders noch fragen soll. Wie ist das denn zu erklären, dass da jedes Jahr wieder gegen Saisonmitte oder zum Saisonendspurt alles zusammenbricht? Man hat ja wirklich das Gefühl, dass das ein so emotionaler Druck ist, der auf diesem Verein liegt, dass da wirklich vielleicht auch so softe Faktoren wie eben dieser Druck so eine Rolle spielen, weil anders ist es doch fast nicht mehr zu erklären.
Ich glaube, wüsste ich, was da jedes Jahr falsch läuft und würde das dem mal vorstellen, ich würde ganz schön viel Geld verdienen. Wissen tue ich es leider auch nicht. Ich kann es mir nur so erklären, wer gefühlt 3 Anläufe braucht, aus der ersten Liga abzusteigen, braucht auch 3, um wieder hochzukommen, gefühlt. Ich kann es wirklich nicht genau sagen, weil ich hatte tatsächlich den HSV als Zweiten für diese Saison so ein bisschen getippt, weil ich dachte, na, vielleicht tut den Erster auch nicht so gut, weil ich tatsächlich unfassbar begeistert war von Daniel Thun als Trainer, weil ich schon, also ich mag ihn als Typ generell total gerne, dann hat er aber mit Osnabrück auch echt gute Arbeit geleistet. Nur was so ein bisschen im Hinterkopf geschwebt hat, man hat es in den vergangenen Jahren immer wieder gesehen, nur weil etwas bei einem kleineren Verein in der zweiten Liga funktioniert, muss das nicht zwingend heißen, dass es ja bei einem höherklassigen oder einfach prestigelastigeren Club auch passiert. Also man kann da auch Markus Anfang nehmen, der bei Kiel super erfolgreich war, bei Köln kurz vorm Ausstieg auch mehr oder weniger rausgeschmissen wurde. Gibt es immer wieder auch Achim Beierlorzer, der bei Regensburg super erfolgreich war, und wir wissen mehr oder weniger auch alle, wie das in der Bundesliga geendet hat. Also das hat man immer wieder. Trotzdem fand ich halt auch den Kader mit einer der besten, den sie jetzt in den letzten 3 Jahren in der zweiten Liga hatte, weil man endlich so das Gefühl hatte, es war mal ein guter Mix zwischen erfahrenen Zweitligisten oder ja, Zweitligaspielern, aber auch wirklich individueller Klasse. Ich meine, Simon Terodde war so ein bisschen die Verpflichtung der Saison und gefühlt, ich glaube, das hatte ich letztens eben gehört, HSV wird der Verein sein, der Simon Terodde gebrochen hat, so ein bisschen nach dem Motto, weil er ja eigentlich immer, also immer,
Aufstiegsgarant.
ja, Zweitliga, ja, und Zweitliga, ja, natürlich immer die Torjägerkanone und immer mindestens 25 Tore, glaube ich, geschossen hat. Ich glaube, er stand mir gerade bei 21 oder 20 oder so ähnlich. Was natürlich, also trotzdem hat Hamburg mit die beste Offensive zusammen mit Fürth der Liga. Also es liegt nicht daran, dass sie keine Tore schießen, sondern dass, also wie gesagt, ich kann es auch nicht genau erklären, weil ich glaube, das Problem ist einfach, dass die ihre Spiele nicht gewinnen, weil 14 Siege ist generell einfach als Aufstiegsaspirant nicht so wahnsinnig viel. Vor allem, wenn man dann irgendwie hauptsächlich unentschieden spielt gegen Vereine wie Regensburg beispielsweise. Das sind Spiele, die muss man gewinnen. Und weil halt auch eben es nicht mehr so ist wie im ersten Jahr, dass man noch sagen könnte, okay, wir fahren jetzt nach Regensburg und unterschätzen die. Oder wir fahren nach Sandhausen und unterschätzen die. Aber man hatte so ein bisschen das Gefühl, dass letztes Jahr mit dieser 5-1-Niederlage gegen Sandhausen am letzten Spieltag so ein bisschen was in dieser Mannschaft zerbrochen ist, dass man dann für die erste Zeit der neuen Saison wieder ein bisschen zusammengekittet hat. Und jetzt halt wieder, weil eben noch ein Großteil dieses Kaders immer noch da ist, dass man da irgendwann wieder reingefallen ist in dieses Loch. Und das ist natürlich ja komplett schädlich. Und man macht ja auch ein bisschen Witze darüber, weil man irgendwie nicht anders weiß, wie man es noch erklären soll. Weil ich gucke mir die jetzt seit 3 Jahren an und ich kann einfach nicht genau sagen, woran es liegt.
An den Trainern aber wahrscheinlich dann tatsächlich nicht, ne? Also wir hatten ja verschiedenste Trainertypen jetzt schon beim HSV. Wir hatten mit Titz ging es, glaube ich, in die zweite Liga erstmal runter, der hat da übernommen. Man hatte einen Typen wie Dieter Hecking. Jetzt hatte man jemanden wie Daniel Thun. Also auch ganz unterschiedliche Typen, sei es persönlich oder auch von der Fußballidee her. Und jedes Mal scheitert es. Und es wurde jetzt ja auch gesagt, dass der Trainer die Bindung zur Mannschaft verloren hatte. Und das nicht mal innerhalb von einer Saison. Das ist ja alarmierend und richtet den Scheinwerfer wahrscheinlich eben eine Etage höher auf die sportliche Leitung, vor allen Dingen in Person von Jonas Bolt, der ja letztendlich diesen Kader zusammenstellt mit seinem Funktionsteam. Und da scheint es ja ein Stück weit nicht zu stimmen. Ich hatte auch vor dieser Saison das Gefühl, dass die mit Toni Leistner, Simon Terodde, Klaus Jasula vielleicht Spieler geholt haben, die das Signal gegeben haben, wir haben verstanden. Aber anscheinend hat das ja eben nicht funktioniert. Und ich weiß nicht, ob der Plan jetzt ist, zu sagen, mit Horst Rubesch, der auch ein krasser Motivator ist, der extrem viele Spieler aus den U21-Zeiten schwärmen ja von ihm, was der denen auch menschlich mitgegeben hat, ob der jetzt als großer Motivator noch diesen dritten Platz retten soll oder ob der HSV sich schon fast damit abgefunden hat, dass es dieses Jahr nichts wird und dass es auch das Jahr Nummer dann 4 wird in der zweiten Liga. Keine Ahnung, wo dieser Verein noch hin will. Und das ist schon eine erschreckende Bilanz über die letzten Jahre eigentlich. Weil, wie gesagt, am Trainer ist es dann wahrscheinlich dann doch nicht gelegen.
Die ganz große Frage, ja, tatsächlich auch, die ich da vielleicht nochmal einrennen würde, Eva, ist, wie stehen denn die Chancen für den im Moment Drittplatzierten überhaupt noch, dass man da vielleicht jetzt in den letzten drei Spielen, selbst wenn man dreimal gewinnt, dass man da sich am Ende zumindest die Relegation sichern kann? Jonas Bolt hat gestern auf der Pressekonferenz, wo über die Trainerentlassung gesprochen wurde, gesagt, man hofft sogar noch auf einen direkten Aufstiegsplatz. Das war vielleicht sehr optimistisch. Aber wenn ich mir die Gesamtsituation wir können dann ja schon Düsseldorf mit reinnehmen und gerade auch Holstein mit den drei Nachholspielen. Wie wahrscheinlich ist es überhaupt noch, dass man da eine Chance hat, diesen dritten Platz zu halten? Wie würdest du das im Moment beziffern?
Ja, ganz interessant, dass du es mit Jonas Bolt ansprichst, weil ich genau das finde, dass das Problem ist, dann zu sagen, ja, man hofft noch auf einen direkten Aufstiegsplatz. Also das ist dann ja immer noch so die Zielausgabe und das wird nichts bringen für die letzten drei Spiele. Also ich meine, die sind 5 Punkte davon unentschieden. Man tut sich schon ganz gut daran zu sagen, naja, unser Ziel muss jetzt der Relegationsplatz sein, weil das ist wirklich das, was am machbarsten ist. Ich muss ehrlich sagen, es überrascht mich ein bisschen, dass Düsseldorf da wieder aufgeholt hat. Ich bin immer noch kein wahnsinnig großer Fan von Uwe Rösler, war ein bisschen erstaunt, als er vor ein paar Wochen nach einem 0-0 gegen Sandhausen meinte, ja, also der Aufstieg ist auf jeden Fall immer noch drin.
Der Mann kennt mich den HSV.
Vielleicht. Aber ja, also möglich ist das auf jeden Fall. Aber natürlich das Stichwort Impulsgebung. Ich muss sagen, so komplett überzeugt bin ich von Rubesch jetzt nicht für die letzten drei Spiele. Weil so schnell mit dem Abholen, klar, wenn dann in dieser englischen Woche. Aber das Problem ist halt auch, dass man direkt zu den nächsten Rückschlag mit in Kauf nehmen musste, weil Aaron Hunt sich jetzt verletzt hat und definitiv auch für die letzten drei Spiele ausfallen wird, der auch mehr so ein bisschen Motivator und Anführer ist.
Simon Terodde wechselt jetzt ja schon, ist er jetzt schon der Wechsel zu Schalke bekannt geworden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das eine Mannschaft kalt lässt. Bin ich jetzt ehrlich, das ist vielleicht Küchenpsychologie, aber ich kann mir das nicht vorstellen.
Nee, ich denke auch, also wenn so ein Wechsel zu Schalke bei den Mannschaftskollegen ankommt, dann haben die auf jeden Fall alle Mitleid, ja.
Nein, ich glaube aber, also ich finde es generell auch erstmal super, also dass Terodde jetzt immer als Heilsbringer geholt wird, halte ich auch für ein bisschen problematisch, vor allem für Schalke, das ist ein anderes Thema, weil ich finde, das sendet einfach komplett das falsche Zeichen, aber man muss sich jetzt wirklich zusammenreißen und das Problem ist, also letztes Jahr war es eben auch so, dass es ja um dieses letzte Spiel ging, da hat Arminia im Fernduell gegen Heidenheim dann quasi gespielt und dann der HSV gegen Sandhausen und es hieß eigentlich nur so, hoffentlich strengt Bielefeld sich für das letzte Spiel der Saison noch an, ne, weil der HSV wird ja gegen Sandhausen gewinnen, damit der Relegationsplatz sicher ist, so das war am Ende nicht das Problem, aber ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass der HSV ganz gerne so die Verantwortung so ein bisschen abschiebt. Und auch jetzt, finde ich, würden sie sich einfach daran tun, wenn sie sagen, okay, unser Ziel muss jetzt der dritte Platz sein, dass wir den halten. Das ist eine vernünftige Erwartungshaltung, weil das ist auf jeden Fall noch drin. Und wenn wir da unseren Job machen, ist es vollkommen egal, was Holstein Kiel macht, was Fortuna Düsseldorf macht, was vielleicht auch Heidenheim oder St. Pauli machen, dann haben wir das sicher. Aber da habe ich halt einfach nicht mehr das Gefühl, dass es so drin ist, wenn Jonas Bolt Statements wie, ja, also der direkte Ausstieg ist noch möglich, sagt. Das ist für mich halt nicht nah an der Realität.
Ja. Düsseldorf punktgleich auf Platz 4, natürlich da mit im Rennen, hast du auch schon kurz angeschnitten. Ich würde das mal so ein bisschen versuchen, auch aus Zeitgründen nochmal auf die für mich vielleicht spannendste Position im Moment runterzudampfen, nämlich Position 5. Wir haben darüber gesprochen, Holstein war in Quarantäne, hat noch 3 Nachholspiele und ist deswegen so ein bisschen diese Wildcard im Aufstiegsrennen am Ende, denn stehen noch 9 Punkte aus, bevor man an Spielanzahl wieder gleichgezogen hat. Sollte man diese 9 Punkte alle holen, wäre man nach 31 Spieltagen, die anderen Mannschaften haben, ja tatsächlich im Moment sogar Tabellenzweiter. Also das, glaube ich, so ein bisschen das Ganze, was ja nicht nur die Prognosen, sondern auch die ganze, ja, den ganzen Aufstiegskampf nochmal zusätzlich verkompliziert, dass man da ein so ein großes Fragezeichen mit Holstein hat, die ja auch in den letzten Jahren immer mal wieder um den Aufstieg mitgespielt haben. Übrigens auch die Bayern aus dem Pokal geworfen haben, also hatten schon beweisen können, dass sie zur Glanzleistung fähig sind. Natürlich hat man jetzt aber auch gegen den BVB dann wieder im DFB-Pokalfinale gesehen, dass vielleicht die Quarantäne doch so ein bisschen was von der Topform weggenommen hat, in der man eventuell hätte sein müssen jetzt im Saisonendspurt. Wie schätzt du Holstein ein und wie schätzt du diese ganze Gemengelage ein mit diesen fehlenden 9 Punkten, die natürlich alles nochmal durcheinander würfeln können?
Ja, Kiel hat ja jetzt bis jetzt so die ersten Spiele nach der Quarantäne waren ja gegen Osnabrück, was man relativ solide mit 3-1 gewonnen hat, was aber auch, wo man das so ein bisschen auf den Gegner schieben kann. Aber da hat man auch schon gemerkt, so nach 60, 70 Minuten war ein bisschen die Puste raus und dann 1-1 gegen Nürnberg, also. Und jetzt spielt man heute Abend gegen Sandhausen, also so quasi die beiden Quarantäneteams ein wenig gegeneinander, die auf jeden Fall auch schon gezeigt haben, dass sie Vereine von da oben ein bisschen ärgern können. Also für mich ist so ein bisschen entscheidend tatsächlich, wie dieses Spiel heute Abend ausgeht, weil es zeigen wird, wie man auch gegen einen Gegner, für den es halt auch noch um echt viel geht, wie man sich gegen den schlägt. Also für mich ist, wenn sie das heute Abend verlieren, sind sie vom direkten Aufstiegsplatz auf jeden Fall raus. Und dann ist natürlich Kräfte, also ich glaube, dass Sandhausen da so ein paar mentale Vorteile einfach über Kiel hat, weil das einfach ein bisschen näher für die ist, der Klassenerhalt zu Kiel, der direkte Aufstieg. Ich finde immer noch, dass Kiel einen wahnsinnig guten Kader hat, also aber auch bei denen ist es eben so, Serra geht, wird Richtung Bielefeld den Weg gehen, Serra Lee wird den Verein verlassen, wo ist noch so ein bisschen unklar, also da war Hoffenheim, Schalke und Hannover und alles Mögliche im Gespräch, das heißt auch bei denen ist so ein bisschen Kaderzusammenstellung bei einer möglichen Zweitligasaison, Erstliga oder nächsten Zweitligasaison so die Frage. Bei Kiel ist, glaube ich, so ein bisschen der Vorteil, dass sie eben auch nicht müssen, anders vielleicht dann auch noch als Düsseldorf und das könnte vielleicht für die letzten, insgesamt 6 Spiele für die dann auf jeden Fall noch ein Vorteil sein. Also Chancen haben sie auf jeden Fall. Wie gesagt, für mich ist dieses Spiel gegen Sandhausen schon so ein leichtes Entscheidungsspiel.
Eine letzte Frage vielleicht dahingehend. Der FC St. Pauli steht aktuell auf Platz 7. Mit 47 Punkten, 5 Punkte hinter Hamburg. Wir haben gerade die Kiel-Situation besprochen, aber nehmen wir mal die Tabelle, wie sie gerade ist. Glaubst du, dass der Aufstiegskampf bis auf Platz 7 noch ausgeweitet werden kann oder haben St. Pauli und vielleicht auch Heidenheim da, mit dem Punkt davor keine großen Aktien mehr darin? Wie würdest du es beschreiben? Weil ja St. Pauli das wahrscheinlich formstärkste Team der Liga ist und Heidenheim sich ja zuletzt auch eigentlich stabilisiert hat, bloß jetzt sehe ich 2 Niederlagen, die vielleicht nicht mehr. Wie würdest du es beschreiben?
Ja, also ich würde sagen, nicht Aktien in dem Sinne, dass sie noch eine Chance auf einen Aufstieg haben, aber dass sie unfassbar viel Druck aufbauen können. Also einfach dadurch, sobald die ein Spiel gewinnen, ist natürlich der Druck auf den Dritt- und Viertplatzierten, selbst auf den Ersten- und Zweitplatzierten, natürlich nochmal um einiges größer, weil eben diese Reichweite, was so 3 Punkte direkt verändern können in der Tabelle, unglaublich hoch ist. Und ich glaube, dass das da so ein bisschen die Rolle spielen kann. Also wenn St. Pauli jetzt das nächste Spiel gewinnt, klar hat man 50 Punkte. Und die können halt super befreit ausspielen, weil die jetzt einfach schon wissen, naja, wir haben eine echt schlechte Hinrunde gespielt. Wir sind das formstärkste Team der Liga. Ich glaube, nur 2 Spiele verloren in der Rückrunde. Das ist schon extrem stark, was sie da rausgeholt haben. Ich glaube nicht, dass es für den Aufstieg oder für den dritten Platz reichen wird. Ich glaube, das wäre auch ein bisschen zu gemein für den HSV, wenn hinterher St. Pauli dann ausgerechnet den dritten Platz ablaufen wird. Also für mich ist tatsächlich eher so ein Druckgeber, aber nicht als aktiver Posten im Aufstieg in dem Sinne.
Okay. Also am Ende würde ich sagen, hat man vielleicht 2 Favoriten so ein bisschen ausmachen können, schon mit Bochum und Fürth, was einfach die Ausgangslage angeht. Dann haben wir natürlich sehr viele Fragezeichen beim HSV. Wir haben Düsseldorf, die auch in sehr guter Form sind. Und dann vor allen Dingen eben noch auf Platz 5 Holstein. Um zum Abschluss zu kommen, vielleicht auch, was das ganze Aufstiegsrennen in dieser Liga angeht. Wie würdest du von jetzt aus sagen, wie soll ich es formulieren? Ich will dich eigentlich nicht tippen lassen. Ich weiß ja aus anderen Podcasts, dass du nicht so gerne tippst. Deswegen wollte ich das ja eigentlich heute mal vermeiden. Aber Glaubst du tatsächlich, oder formulieren wir es mal so, mein Blick auf die Tabelle liegt mir eigentlich nahe, dass Holstein tatsächlich noch sehr, sehr gute Chancen hat. Und für mich ist so ein bisschen die Frage, HSV, Düsseldorf, die beiden Traditionsvereine, die vielleicht ja auch größten Namen eigentlich in diesem Aufstiegsrennen, wie werden die sich noch schlagen, um das vielleicht mal so ein bisschen in Aussicht zu stellen? Glaubst du zumindest, dass der HSV mit diesem Trainerwechsel vielleicht doch nochmal die wichtigen Punkte einfahren kann jetzt, um eben um den Relegationsplatz zu kämpfen? Oder ist vielleicht zumindest ja das Hamburger Schiff schon wieder versunken in dieser Saison?
Das ist eine super schwierige und gemeine Frage, weil ich immer noch glaube, dass der HSV trotzdem eine bessere Spielanlage als Fortuna Düsseldorf hat. Ich würde trotzdem sagen, dass Hamburg bessere Chancen als Düsseldorf hat. Also nicht nur wegen der Spielanlage, aber auch generell. Sie haben einfach vorne drin, also es wird am Ende einfach auf Tore ankommen, so, ne, Euro ins Phrasenschwein. Aber ich glaube, dass Hamburg und Kiel im Endeffekt die beiden Mannschaften werden, die sich komplett, also vorm letzten Spieltag so ungefähr, um den dritten Platz streiten werden.
Norddeutsches Duell um die Relegation, also Marc, mal schauen, wer am Ende gegen die Hertha spielt. Ne?
Ich wollte ja schon zuvorkommen.
Ich weiß, ja, wir waren beide im selben Satz, wir wussten beide, was passieren wird.
Ja,
sehr schön. Nee, aber ich finde einfach auch in diesem Gespräch ja nochmal deutlich geworden, es ist einfach noch wahnsinnig spannend in der zweiten Liga, wahnsinnig spannend, welche Mannschaften uns da auch in der ersten Liga dann natürlich nächstes Jahr begleiten werden. Genauso sieht es ja auch immer noch im Kampf um die Abstiegsplätze oder um den Klassenerhalt in der Bundesliga aus. Also das ist auf jeden Fall eine der sehr spannenden Regionen im deutschen Fußball im Moment noch, wo der Titel ja in der Bundesliga zumindest natürlich wieder nicht so unendlich viel Spannung versprochen hat. Damit würde ich das Ganze für heute dann auch erstmal ad acta legen wollen. Marc, hast du noch was? Sonst würde ich nämlich Eva verabschieden, aber du kannst natürlich auch noch.
Ich wollte gerade sagen, meine Meinung war irgendwie nicht mehr gefragt am Ende, aber ist okay, du wertschätzt die halt nicht, das ist in Ordnung.
Hey, wir haben doch gleich noch ein bisschen Private Time hier nach der Pause.
Das
richtig,
also. Ja, das stimmt. Drittes
Rad und so.
Drittes Rad, genau. Verabschiede mal das dritte Rad, damit wir gleich als Tandem noch durch die Geschichten fahren können, das Fußball. So, Thema Überleitung.
Hat ein Tandem auch nur zwei Räder? Ja. Ist nur länger,
ja, klar.
Ne?
Ja, was meinst du denn wie ein Tandem? Hast du schon
mal
ein Tandem
Wenn das
gesehen?
Doppelt so lang ist wie ein Fahrrad, hättest du ja auch vier Räder haben können. Ich hatte das nicht im Kopf, ich bin noch nie Tandem gefahren. Ist ja auch scheiße. bevor wir uns hier völlig in diese Sprachbilder verlieren, möchte ich mich wirklich ganz, ganz herzlich bei Eva Bohle vom Zweite Bundesliga-Podcast bedanken, dass du uns hier so ein bisschen geholfen hast, diesen sehr komplizierten und sehr spannenden Aufstiegskampf in der zweiten Liga auseinanderzunehmen. Danke, dass du da warst, Eva.
Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
Das kann ich auf jeden Fall nur zurückgeben. Und genau, jetzt folgt die kleine Pause und dann kommen wir zum zweiten Part des Podcasts, wo Marc und ich uns noch ein bisschen Geschichten erzählen. Das ist ja auch immer Bestandteil von Ballon Ohr. Dafür müsst ihr einfach nur dranbleiben und dann hören wir uns gleich wieder mit diesem Part. Und bis dahin, bis gleich.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ach ja, das war die kurze Pause, die, wir sind da ganz offen, ein Tag lang war, bevor wir diesen Part aufgenommen haben. Aber jetzt ist es zurück für euch. Das vierrädrige Tandem der Podcast-Unterhaltung ist wieder zurück nach dieser kleinen Werbeunterbrechung. Und wir können, weil wir den Tag gewartet haben, um diesen Part aufzunehmen, direkt natürlich auch nochmal kurz zurückgreifen und sagen, Holstein Kiel hat das Nachholspiel gewonnen, über das wir gestern in dem Part noch spekuliert haben. Also ein klein wenig weitere Info noch hinzufügen und sagen, ja, Holstein hat das gewonnen und ist damit auf einem sehr guten Kurs. Aber was das bedeuten könnte, wenn sie das Spiel gewinnen, also wir haben es ja quasi abgehakt, nur hier nochmal die Bestätigung quasi, dass es auch so gekommen ist und dass Holstein da auf jeden Fall sehr, sehr gut im Rennen ist. Und auch Ballon d'Or ist weiterhin sehr, sehr gut im Rennen, würde ich sagen, denn wir sind ja noch lange nicht fertig. Wir haben noch den schönen Geschichtenpart vor uns und Marc Schwitzky scharrt mit den Hufen.
Auf jeden Fall.
Na, du hast direkt, glaube ich, heute die erste Geschichte für uns dabei und ich bin sehr gespannt und bereit, mich überraschen zu lassen.
Ja, ich bin ja diesmal so vorgegangen, dass ich tatsächlich auch ein Stück weit, ich sag mal, die Community, die Hörerschaft mit einbezogen habe, weil jeder hat ja immer so seine Lieblingsfußballgeschichte so und
liebe
man kennt
Grüße
nicht alle.
An die beiden, ne? Also.
Richtig, genau. Deswegen sind auch zwei Geschichten bei rumgekommen und nicht mehr. Nee, aber grundsätzlich, genau, jeder hat ja so seine Lieblingsfußballgeschichte, die vielleicht gar nicht jeder kennt, so ein Fun Fact oder sowas. Ich habe heute übrigens gelernt, keine besondere Geschichte, kann ich nicht viel drum stricken, aber werfe ich einfach mal rein. Wusstest du, dass Mario Balotelli der einzige italienische Fußballer ist, der englischer Meister geworden ist?
Nee, das wusste ich nicht. Und da muss ich eigentlich jetzt hier auch mal direkt überprüfen, was da, ob das so richtig ist. Weil, also, Conte als italienischer Trainer natürlich, ne? Und da,
ja, Ranieri auch, klar.
Wollen wir natürlich mal gucken, was ist denn hier mit Zappacosta? Der war doch bei Chelsea. War das nicht ungefähr der Zeitraum?
Das war noch keine Meistermannschaft.
Na gut, vielleicht war er da zwischendurch auch ausgeliehen oder
also,
so.
Also ich habe das jetzt noch, ich habe das auch versucht zu fact-checken. Mir ist da auch nichts bei rumgekommen, aber ich werfe das jetzt mal so in den Raum und wenn man mal so drüber nachdenkt, das könnte schon hinhauen.
Ja.
Wer weiß, vielleicht ist das echt, nenn mir mal einen, das ist tatsächlich schwer.
Nee, das stimmt. Italiener sind ja aber auch tatsächlich, ist es ja wirklich oft so, dass Italiener so Spieler sind, die lange, lange in der Heimat bleiben und auch in der Heimat besonders irgendwie aufblühen. Also es gibt wenig so richtig italienische Riesenstars, die dann die Heimat wechseln, während wir, glaube ich, ja dann, sagen wir mal so, natürlich Lateinamerika, weil da die Top-Ligen nicht so sind, aber auch deutsche Spieler, würde ich sagen, die größten Stars, die sind dann natürlich irgendwie doch bei Real Madrid, Manchester City gelandet oder so, aber ja, tatsächlich, Italien so ein bisschen immer die Ausnahme, auch natürlich, weil es in Italien, um es abzuschließen, diesen kleinen Exkurs, ja die Nettogehälter gibt, also es ist da aufgrund von Steuerregelungen möglich, den Spieler deutlich mehr aufs Konto auszuzahlen pro Woche, das ist natürlich erstmal nett, wenn man schon da ist und da will man vielleicht nicht downgraden unbedingt, dazu kommt sicherlich, dass Italien auch recht lebenswert ist im Normalfalle, also wenn ich aus Bottrop Süd überlege, ob ich nach Mailand ziehe, fällt es mir wahrscheinlich leichter, als aus Mailand nach Manchester zum Beispiel. Das sind ja auch immer noch Punkte, die da tatsächlich manchmal eine Rolle spielen. Ich will hier aber gar nicht aufhalten, das war ein kleiner italienischer Exkurs, aber du, leg los.
Aber ja, du hast ja schon Südamerika angesprochen, die Brücke nehme ich da eingehen mal, weil die erste Geschichte in Südamerika, genau genommen in Argentinien, spielt. Ich muss für die Geschichte ein bisschen ausholen. Es wird jetzt ein bisschen Storytelling-mäßig, ja? Weil Aberglaube im Fußball. Ich glaube, es ist es allen geläufig, ne? Ich trete immer erst mit dem linken Fuß irgendwie aufs rauf und es gibt ganz viele so ungeschriebene Gesetze im Fußball, die irgendwie aus dem Aberglaube hervorkommen. So Flüche und Hexerei, da wird es dann aber schon wieder ein bisschen strange. Aber der Katzenfluch des Racing Clubs oder Racing Clubs in Argentinien, da will ich mal von erzählen. Wir müssen dafür ins Jahr 1967 und dort wurde dieser Verein angeblich von seinem rivalisierenden Verein mit einem Katzenfluch belegt. Historisch gesehen war der Racing Club, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, aber ich nehme mal an, Racing Club, ja, so wie River Plate. Also historisch gesehen, das ist einer der erfolgreichsten argentinischen Vereine und so in den 60er Jahren hatte der so sein absolutes Hoch. Im August 1967 hat er den Copa Libertadores gewonnen, gegen Nacional. Und danach hat man sogar in so einem Interkontinentalcup teilgenommen, die gibt es heute gar nicht mehr, hat da gegen Celtic gespielt. Und die waren zu dem Zeitpunkt Europameister. So, und nach einem 2-2 Unentschieden gingen die Teams in ein Playoff. Und dieses Spiel ergab keinen Sieger bis zum dritten Playoff-Spiel und das hat dann Racing für sich entschieden und die Fans waren auf den Beinen und die ganze Stadt, totales Chaos, Feier, boom, boom, boom. Aber der rivalisierende Verein hat dieses Chaos genutzt, der Club Atletico Independiente und die Fans waren natürlich nicht so glücklich, dass der rivalisierende Verein da so abgeht, ne, die ganzen Titel holt und so weiter und die haben diese Unruhe in der Stadt quasi zum Anlass genommen, in dieser Zeit in dem Heimstadion von Racing 7 tote Katzen zu vergraben. So. Dieses Ritual sollte halt einen Fluch logischerweise ausüben auf den Club und es klingt vielleicht albern, aber es hat funktioniert. Seit diesem Tag war
ja, ich bin sehr gespannt, wie wir hier die Kausalkette fertig kriegen. Aber ja, bitte, bitte.
Seit diesem Tag war der Racing Club nämlich nicht mehr derselbe. Wir erinnern uns, ein großer, erfolgreicher Verein, sogar international vertreten und so weiter. Das sollte sich ändern. Mit jedem Jahr, das verging, wurde der Racing Club scheinbar schlechter. Das setzte sich bis 1976 fort, als der Racing Club nur ein Punkt vor Abstieg entfernt war. Aber das war noch nicht alles. Das Ganze eskalierte ziemlich schnell und nur 7 Jahre später, 1983, stieg man tatsächlich in die zweite Liga ab. Zu diesem Zeitpunkt hatte man die Trophäe des Intercontinental Cups, also seit diesem Moment hatte man nichts mehr gewonnen. So. Das Pech war da aber noch nicht zu Ende. Im selben Jahr hatte man nämlich finanzielle Probleme, die dazu geführt haben, dass der Club Konkurs anmelden musste. Es ging bergab mit dem Verein und die Fans begannen langsam zu ahnen, dass da irgendwas nicht stimmen kann. Und zu diesem Zeitpunkt war nämlich schon bekannt von diesem Ritual, was da durchgeführt wurde. Ob das damit wirklich eine Kausalkette ist, war man sich halt nicht ganz sicher, aber es sollte halt so weitergehen. Und in der Hoffnung, diesen Fluch aufzuheben, versammelten sich über 100.000 Racing Club Fans und machten sich auf der Suche nach diesen 7 Katzenleichen in diesem Stadion, in der Heimstätte. Und trotz ihrer massiven Zahl und der umfangreichen Suche fanden sie nur 6 dieser 7 Katzenleichen. Wobei dementsprechend irgendwo noch eine liegen musste. So, wir spulen vor ins Jahr 2001 und dort ernannte Racing einen neuen Manager, Reinaldo Merlo, und der erklärte, dass er es nicht quasi akzeptieren würde, diese letzte Katze nicht zu finden. Und dass man jetzt alles in Bewegung setzen würde, um diese Leiche zu finden. Es ging so weit, dass er anordnete, das gesamte Spielfeld auszugraben, abzureißen und zu renovieren. Und es hat sich gelohnt, denn die letzte der 7 Katzen wurde gefunden und der Platz wurde quasi wiederum dann renoviert. Und im selben Jahr gewann der Racing Club zum ersten Mal seit 1966 die argentinische Primera Division. Das bedeutete, dass Racing das 35 Jahre lang brauchte, um wieder an die Spitze zu kommen, genau in dem Jahr, in dem alle Katzen von dieser Heimspielstätte ausgegraben wurden. Und dementsprechend würde ich sagen, Fall ganz klar gelöst.
Ich habe ein bisschen Gänsehaut, muss ich sagen. Es ist natürlich wirklich eine fantastische Geschichte, Marc. Ich bin ganz, also ich weiß gar nicht, wohin mit mir. Die ist wirklich toll und dass es so zusammenkommt. Also, ja klar, aber glaube, selbst wenn, sagen wir mal, jetzt ich sage, der Fluch hat wirklich dafür gesorgt, vielleicht war es das Wissen um den Fluch, Gedanke an das Scheitern, an den Hexen. Ey, das ist ja wirklich eine beeindruckende Geschichte, die du da mitgebracht hast. Muss ich sagen, bist du abergläubisch? Und das wollen wir direkt mal wieder den Spin nehmen. Was ist denn bei dir so los, also was das angeht?
Erstmal würde ich Florian für die Einsendung danken.
Shoutout Florian.
Shoutout Florian, das war echt eine sehr geile Geschichte. Ich habe die sehr gerne gelesen und nochmal für mich dann hier runtergeschrieben. Ich habe auch richtig gesehen, wie Jörs, wir gucken uns ja beim Podcast immer an, mir so richtig an den Lippen hing. So,
ja, das erste Mal überhaupt.
Das erste Mal überhaupt. So, den Blick habe ich noch nie gesehen vorher. Das fand ich schön. War ein bisschen gekribbelt beim Reden. Muss ich mich zusammenreißen. Nee, aber abergläubisch. Also ich muss ganz klar sagen, dass ich nichts vom Schicksal halte. Ich finde das immer Quatsch. Also zu sagen, das sollte so passieren oder ähnliches. Da bin ich gar kein Typ für. Es gibt sicherlich so ungeschriebene Gesetze im Fußball, die ich auch irgendwie beherzige. Aber ich finde, spielt ja fast schon eine Rolle im Fußball, wenn es so um Statistik geht. Wir haben 6-mal gegen diesen Verein nicht gewonnen, jetzt spielen wir das erste Mal seit 18 Jahren wieder gegen die und trotzdem wird diese Statistik rausgekramt, obwohl dann nicht mal dieselben Spieler auf dem Feld stehen.
Ja, aber da sind wir ja zum Beispiel vielleicht wieder beim Thema vor der Pause auch beim HSV, ne? Also auch da wirkt es ja tatsächlich so, als wäre dieser Einbruch Richtung Ende der Saison, als wäre das irgendwie schon vorprogrammiert, ohne dass es da irgendwelche sichtbaren Gründe gibt. Und es gibt sicherlich
Self-fulfilling Prophecy so.
Ja, was mir aufgefallen ist tatsächlich, was so Aberglaube angeht, dass als ich angefangen habe, Fußball zu spielen, war es auch bei uns eine eiserne Regel, dass der Gefaulte den Strafstoß nicht selber schießt.
Ja,
und das war auch im Fußball so. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass ich das auf dem höchsten Niveau da immer wieder beobachten konnte. Es war dann teilweise wirklich irgendwie, als Juventus 2002 oder so gespielt hat, sie alle geärgert haben, Mensch, jetzt wurde der Piero gefault, das ist eigentlich unser bester Schütze. Naja, jetzt muss nett werden, so ungefähr. Also das war wirklich ein ungeschriebenes Gesetz. Und das gibt's irgendwie nicht mehr, ne? Also es ist mir aufgefallen, einfach weil es damals so geschrieben war, dass man sich da nicht mehr wirklich dran hält. Ich sehe ganz oft jetzt auch den Gefaulten schießen. Ich weiß nicht, ob da vielleicht nochmal so eine Star-Kultur dazu kommt, einfach, dass dann oft Cristiano Ronaldo lässt sich keinen Elfmeter wegnehmen, egal ob er der Gefaulte ist oder nicht, ob das vielleicht eine Rolle spielt. Aber das ist mir bei dem Thema echt auch aufgefallen. Also,
wer war der verrückte Hund, der das als erstes mit dieser Regel gebrochen hat? Ja, das war natürlich ein Teufelskerl, weil da hätte ja alles passieren können. Das Universum hätte implodieren können. Wir wissen es ja nicht. Das war ja, man wusste es ja nicht. Das ist wie wenn du so Steckdosen mit Verlängerungskabel quasi in die eigene Steckdose steckst. Kennst du die? Die so zwei Kabel haben und das ist einfach eine Verlängerungssteckdose. Und das eine Ende kannst du dann quasi in die Verlängerungssteckdose selbst stecken, so wie so ein Perpetuum mobile. Ja, da wissen wir auch nicht, was dann passiert.
Also weißt du
ja,
auch nicht.
Ja, das ist ja die Frage. Oder, weiß ich nicht, eine Katze oder eine Katze,
also, pass auf. Bitte keine Physikbeispiele mehr in diesem Podcast.
Bleib bei mir.
Ich bin da.
Eine Katze landet ja immer auf ihren Pfoten. Und wenn du auf die Katze aber einen Toast bindest und oben die Marmeladenseite drauf machst, und es landet ja immer auf der Marmeladenseite, was passiert denn dann? Dreht die sich für immer? Ist das eigentlich, haben wir dann stets erneuerbare Energie erschaffen?
Nö, ich gehe tatsächlich davon aus, dass kurzzeitig wird es vielleicht so sein und dann kommt ein Argentinier, haut ihr mit dem Schaufel auf den Kopf und du vergräbst sie im Stadion des Konkurrenten. und damit haben wir, glaube ich, auch den... Das ist der perfekte Abschluss. Klassisch. Damit haben wir die erste Geschichte, glaube ich, rund gemacht, würde ich sagen. Und gehen mal weiter zur nächsten Geschichte, die ich mitgebracht habe. Ich nehme mal die erste, weil die Überleitung denn so ein bisschen nahe sieht. Du hast ja auch von finanziellen Problemen und Fans bei dem Verein gesprochen, beim Racing Club. Und ich habe eine ähnliche Geschichte, die ich einfach ganz schön fand, nämlich Wigan Athletic sollte eigentlich auch noch manchen namentlich ein Begriff sein. Die waren im letzten Sommer tatsächlich finanziell so angeschlagen, dass ihnen Fans insgesamt 171.000 Pfund leihen mussten, damit die Saison überhaupt absolviert werden kann. Und meine Geschichte ist ja wirklich sehr kurz, aber ich wollte es einfach mal sagen, weil ich es tatsächlich ganz nett fand in all den Super League-Diskussionen jetzt auch über englischen Fußball und sonst was. Der Verein hat sich jetzt gemeldet und geschrieben, Leute, ihr kriegt jetzt das geliehene Geld wieder zurück. Also es hat nicht mal ein ganzes Jahr gedauert, die Fans sind in die Bresche gesprungen, haben das Geld geliehen und jetzt gibt es das Geld zurück. Und das fand ich tatsächlich einfach mal eine schöne Geschichte zwischen Fan und Club mal wieder, die Verbindung, die da herrscht und wie wichtig das auch sein kann teilweise. Fand ich eine schöne Geschichte, habe ich... Das war es tatsächlich aber leider auch schon, Marc. Das war jetzt deutlich weniger Storytelling als bei dir natürlich.
Das ist bitter. Wigan Athletic. Ich gucke gerade nach, ob man davon noch irgendeinen Spieler kennt. Die spielen ja mittlerweile in der dritten Liga, glaube ich. League One. Da ist schon...
League One ist ja die englische dritte Liga, während die Championship die zweite ist, die Premier League die erste und League Two ist die vierte, logischerweise. Also da haben
sie einen... Das ist ja klar. Also,
leicht,
das ist
selbst erklärend. Obwohl was... So. Ne? Was machen wir uns lustig mit Landes, regional, niemand weiß, was abgeht, Liga hier auch.
Also wobei, von da würde ich die These vertreten, dass das alle aus irgendwelchen Gründen, irgendwie, die sich mit Fußball viel beschäftigen, das weiß man plötzlich einfach. Man weiß einfach, dass die Oberliga die fünfte Liga ist. Man weiß das irgendwie. Das ist so, das wird einem, klar, also ich hoffe, ich habe mich jetzt, doch, Oberliga ist fünfte Liga. Ja. Landesliga sechste.
Genau, ja.
Ja, genau. Also
dementsprechend, irgendwie Oberliga hat man das, auch noch, aber eigentlich sagt er mir gar nichts. Also.
Ja. Aber ich habe auch eine schöne Geschichte jetzt.
Ja, bitte, bitte.
Einen Abschluss. Und zwar geschickt von Sven, also ich glaube, dass das Sven heißt. Er heißt Sve Mahe auf Twitter.
Shoutout Sven.
Ich nehme an, das ist Sven. Grüß dich. Der hat mir eine Geschichte geschickt aus dem August 2020, also gar nicht so lange her. Und zwar ist dort der Salzburg-Nachwuchstorhüter zum absoluten Helden geworden, wenn man so will. Es ist ein bisschen weird gewesen. Und zwar hat der Mann 3 Elfmeter hintereinander gehalten und es war kein Elfmeterschießen. Und zwar hat im August 2020 ist die U19-Mannschaft von Red Bull Salzburg gegen Olympique Lyon weiterkommen in dieser Youth League, im Youth League Halbfinale mit einem 4:3-Sieg, also sehr spektakulär. Die Partie wurde aber auch schon nach 6 Minuten sehr spektakulär. Und zwar wehrte der Salzburg-Torhüter Daniel Antosch 3 Elfmeter in Folge ab. Also, muss dir vorstellen, 7. Minute, 1. Elfmeter, wird gehalten. Aber es war so, dass der fällige Strafstoß wiederholt werden musste, weil sich Antosch zu früh von der Linie bewegt hatte. So, also er blieb nicht auf der Linie und dann kennen wir ja, muss er wiederholt werden, wenn das alles sehr penibel gemacht wird. Im zweiten Anlauf scheiterte Da Silva erster Schütze gewesen, Da Silva auch zweiter Schütze gewesen, es ist immer derselbe Schütze auch gewesen, das kommt dazu, scheiterte wieder an Antosch, doch der hat sich wieder zu früh von der Linie bewegt. Was ich mich dahingehend gefragt habe, Regelkunde, man kriegt doch eine gelbe Karte eigentlich, wenn man sich zu früh von der Linie bewegt, oder? Oder darf man da auch nur ermahnen? Weil ich weiß, dass Thomas Kraft im Elfmeterschießen im DFB-Pokal eine gelbe Karte dafür gesehen hat.
Ich glaube tatsächlich, dass du ermahnt werden darfst, weil ich habe jetzt auch schon öfter mal mitbekommen, dass dann quasi nach der ersten Wiederholung so Sätze fielen wie das nächste Mal gibt's gelb. Also ich glaube tatsächlich.
Genau, weil, ja, und Antosch hat halt erst nach dem zweiten Elfmeter eine gelbe gesehen. Mhm. Also irgendwie bei der ersten Ermahnung, bei der zweiten dann wirklich die Verwarnung. Dann ist da Silva zum dritten Strafschuss angetreten und was ist passiert? Antosch blieb diesmal wirklich auf der Linie, hat er nur genug Versuch gehabt und hat ihn wiedergehalten. Und dadurch ist dann Salzburg, wie gesagt, auch am Ende mit 4-3 gegen Lyon weitergekommen. Aber das ist schon, ich habe mir die Elfmeter auch angesehen, ich fand die allesamt jetzt nicht so doll geschossen. Das würde ich noch zugute halten, aber drei Elfmeter zu halten in Serie, nicht schlecht.
Ja, nee, das ist auf jeden Fall eine sehr gute Statistik, vor allen Dingen. Aber ich weiß auch nicht, dreimal hintereinander den Elfer ausführen, ob du da irgendwann überhaupt noch an dich glaubst, wenn du ihn jedes Mal verschossen hast. Vielleicht, ich glaube auch, dass ich das mal bei dieser Diskussion gelesen habe, du dürftest den Schützen auch wechseln bei so einer Wiederholung. Mhm. Das wäre tatsächlich möglich. Haben sie nicht gemacht, hat sich nicht gerechnet. Erinnert mich stark an eine wunderschöne Kreisliga-Fußball. Ich komme immer wieder zurück, ne? Ich als Kicker. Kreisliga-Geschichte bei uns mal.
Du bist so nah an der Basis.
Ich bin ein Mann des Volkes geblieben, egal wie viel Podcasts ich habe. Ich bin immer noch einer von euch. Und genau, da hatten wir mal eine tolle Situation. Wir haben wirklich, ist ein bisschen, ja, muss, gut, es ist Kreisliga. Die Stimmung ist immer heiß auf dem Feld und es war tatsächlich irgendwie so eine 6-0-Führung und dann hat man sich gedacht, komm. Deines Teams, oder? Unseres Teams, genau. Ja. Und dann war unser Gedanke so ein bisschen, oh, jetzt auch noch ein Elfmeter, lass mal hier den Innenverteidiger schießen, oh, der eigentlich nur Innenverteidiger spielt, weil er halt öfter den Mann als den Ball trifft, so ungefähr. Komm mal ran, nimmst du auch noch ein Tor mit, haben wir alle einen lustigen Abend. Ne? Kannst natürlich wieder über den Gegner ernst nehmen und so, aber die waren auch nicht nett zu uns, sagen wir es mal so. Und er tritt an, geht hin, schießt sofort, der Torwart hält den Ball, der Schiri geht hin, sagt, ich habe den Elfmeter noch gar nicht freigegeben. Warte bitte auf meinen Pfiff. Das Ganze muss wiederholt werden, er hat ihn sogar verschossen. Er geht hin, legt sich den Ball hin, tritt an, haut ihn in den Winkel. Der Schiri sagt, bist du dumm? Original so geschehen. weil er ihn wieder nicht freigegeben hat. Er kriegt die gelbe Karte. Dritte Wiederholung.
Ich wollte gerade sagen, bitte hör auf, bitte. Das ist jetzt das Ende der Geschichte.
Tatsächlich war dann die dritte Wiederholung abgerundet schön. Hat er tatsächlich gewonnen und gejubelt mit einem unflätigen Ausdruck und gelb-rot bekommen. Das ist so passiert. Also er hat, es war jetzt leider der richtige Clou fehlt, weil für Gelb-Rot wurdest du damals im Amateurfußball nicht für die nächste Partie gesperrt. Das heißt, er hat nur so 10 Minuten noch aussetzen müssen.
Ja, gut, dann. Ja.
Aber drei Elfmeter geschossen, ein verschossen, zwei reingeschossen, insgesamt ein Tor ist da rausgesprungen und ein Platzverweis. Das war, kann ich dazu beitragen. Und ich sag mal so,
dass ich mal Jabold Huschti, den kennen wir doch aus Hannover-Zeiten, hat der nicht mal auch so einen ganz verrückten Platzverweis gesehen, weil er irgendwie, weil der hat einmal dafür, glaube ich, gelb gesehen, dass er sich das Trikot vom Leib gerissen hat und auf der anderen Seite, dass er quasi auf den Zaun von der Fankurve gesprungen ist und dadurch quasi das Spielfeld offiziell verlassen hat.
Ja, es gab auf jeden Fall schon öfter so Kombinationen, die auch sehr, sehr unglücklich waren. Für ihn war es auch eine sehr, sehr unglückliche Kombi, um die Geschichte aus der Kreisliga abzuschließen, denn das erste Tor kostet natürlich einen Kasten Bier und einen Platzverweis auch. So.
Oh,
und
dann hast du den
Einsatz natürlich direkt verdoppelt und wir hatten alle einen wunderschönen Abend. Und jetzt komme ich zu meiner zweiten Geschichte, über die wir reden wollen. Wir gehen mal ganz woanders hin. Ich glaube, da waren wir tatsächlich im internationalen Fußball noch nicht, Marc. Wir gehen nach Australien zu Perth Glory, einem Erstligaverein nach Australien. Und ich kann jetzt übrigens das Spiel, um das es geht, über das wir reden, das lief gerade eben. Es ist jetzt vorbei, gerade während wir aufnehmen. Deswegen kann ich bestätigen, dieses Spiel ging 1-3 für Melbourne City aus gegen Perth, die zu Hause gespielt haben. Wir wollen über dieses Spiel reden und über den Besitzer von Perth Glory, der Mann, dessen Name Tony Sage ist. Und der ist Besitzer des Vereins und rühmt sich auch damit, dass er in 14 Jahren kein einziges Spiel seines Vereins verpasst hat. Er war immer vor Ort, er hat es immer geguckt. Aber wir leben ja in besonderen Zeiten und dann ist irgendwas so ein bisschen schiefgelaufen und tatsächlich hat er es irgendwie rechtlich nicht auf die Liste der zugelassenen Personen geschafft, die ins Stadion dürfen im Moment. Wir haben ja eine Pandemiesituation, das heißt...
Warte, darf ich die Geschichte predikten?
Ja.
Er hat 14 Stunden unter einer Plane verbracht.
Nackt. Übrigens, da hat sich keiner gemeldet, ne? Unser Aufruf. dass...
Ich habe im Stream danach, ich streame ja auf Twitch manchmal, da haben sich ein, zwei Leute, die die Folge gehört haben, gemeldet. War ernüchternd. Also war jetzt nicht lang. Also ja, da hast du vielleicht sogar am längsten ausgehalten.
Ja. Man weiß, ja, zumindest eine Podcast-Aufnahme schaffe ich dann ja alle zwei Wochen auf jeden Fall. So. Nee, wir sollten auf jeden Fall jetzt mal weitermachen mit der Geschichte. Du hast es nicht ganz richtig getippt, aber es war natürlich so der Fall jetzt. Er hat es nicht raufgeschafft, er war empört tatsächlich, wie gesagt, 14 Jahre. Und als Besitzer des Vereins tatsächlich ja auch jemand, also auch in Deutschland sehen wir es ja immer ein paar Leute aus der Funktionärsebene, die sehen wir ja trotzdem jedes Mal im Stadion. Da ist irgendwas völlig schiefgelaufen, lustigerweise auch nicht bei einem Auswärtsspiel, sondern bei einem Heimspiel seines Vereins. Und er durfte nicht ins Stadion. Fast. Es gab einen Ausweichplan, der nichts mit einer Plane und Nacktheit zu tun hatte tatsächlich. Es war ganz einfach, es ist wieder einmal die Geschichte, wir haben es ja oft hier von, ja auch soziale Geschichten, Sachen, die uns alle, die Besitzer mit uns Bauern wieder auf eine Höhe bringen. Es ist tatsächlich so gewesen, dass Tony Sage, Besitzer der Perth Glory, heute im Spiel gegen Melbourne City als Balljunge aktiv war, damit er sich das Spiel anschaut.
Jawohl.
Und fand ich eine sehr charmante Geschichte am Ende. Also man hat da echt, glaube ich, alle Positionen dann wahrscheinlich einmal durchdiskutiert. Wie kriegen wir dich irgendwie noch ins Stadion? Wir haben hier ein rechtliches Problem. Ja, wir haben hier stehen drei Balljungen im Stadion. Ja, gut, dann ruft den 12-jährigen Thomas an. Der freut sich, seit er geboren ist, auf diesen Job. Und feuer den einfach mal raus. Ich brauche den Platz von, ich brauche den Platz.
Nicht klein Tommy, er hat sich so gefreut.
Ja. Ne? Also es ist ja wirklich so, ein Kind musste weichen, dann ist es tatsächlich vielleicht doch nicht die bodenständige romantische Geschichte, die ich hier gerade angeteased habe. Ist mir auch erst aufgefallen, während ich drüber nachgedacht habe. Ja, ein Kind gekickt und dann sich trotzdem heute schönerweise die 1-3 Niederlage seines Clubs angucken dürfen.
Aber ich sag mal so, bei Perth Glory spielen so Legenden wie Sebastian Langkamp, das heißt, richtig, die Balljungen haben wahrscheinlich auch viel zu tun. Ja. Also der hat da wahrscheinlich nicht nur chillen dürfen. Ich bin jetzt im Herzen bei Klein Tommy. Das ist jetzt so eine Geschichte, das stelle ich mir wirklich ganz traurig vor, wie die Eltern dann am Telefon sind und dann irgendwie, ja, das ist Perth Glory, und dann sitzt da Klein Tommy quasi so vor den Eltern, die da gerade den Hörer in der Hand halten, und so langsam verschwindet das Grinsen aus dem Gesicht und oh nein, traurig.
But Mom, I hope to see Sebastian Langkamp.
Ja. Und wenn du dann überlegst, dass Daryl Lachmann bei denen spielt,
ja,
und mit Sebastian Langkamp, so wie ich gerade sehe, den Abwehrverbund bildet, dann wird es echt traurig.
Ja, traurig, Traurigkeit trotz Lachmann kann man das Ganze vielleicht auch überschreiben. Nee, auf jeden Fall, Tony Sage hat es ins Stadion geschafft und fand ich eine sehr gute Geschichte, weil es auch mal wieder zeigt, es ist eben alles gerade nicht normal, und das ist, glaube ich, trotzdem noch eine der charmanteren Geschichten, die aus dieser ganzen Keiner-darf-ins-Stadion-Geschichte irgendwie resultiert sind. Deswegen wollte ich die auch mal anbringen und natürlich auch für die große Weltkarte, die wir langsam, glaube ich, auch mal einführen können. Mal gucken, ob ich irgendwen finde, der das designt, wo wir überall schon unterwegs waren. Ich meine, wir hatten ja Schnellstraßen über norwegische Plätze, wir hatten jetzt Australien, wir hatten Brasilien, wir hatten Argentinien. Ich glaube, wir brauchen so eine, kennst du diese Rubbellos, also nicht Rubbellos, aber diese Rubbelkarten? Kennst du
ja,
das?
Ja, wir hatten ja auch Schottland.
Wir sind beide auch Studenten, das hängt natürlich in jeder zweiten WG von irgendwelchen Bekannten dann doch, ne? Wo man schon überall war, und als ich Mate da vor Ort getrunken habe, den Originaltee, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Also wirklich eine ganz, ganz tolle Sache.
Ich hab da auch zu mir selbst gefunden, Julius. Also das erdet auch.
Ja.
Das erdet auch, in solchen Regionen zu sein, ne?
Ja, einfach auch mal nah.
Sind das die gleichen Personen, die sich da für Malaria jede Spritze in den Arm rammt, die es gibt, und jetzt so leichte Bedenken haben?
Oh, ja, Impfen. Ist ja auch eine Frage von, ja, ist das noch meine freie Entscheidung und so, ne? Naja.
Wir schweifen ab, aber das ist ja jetzt, glaube ich, auch schon, das ist ja quasi eine feste Kategorie, Julius und Marc schweifen ab, das ist, dafür ist ja schon extra ein Timeslot hier drin.
Das gehört dazu, das ist ja auch so ein bisschen so gewollt in diesem Konzept, ne, die knallharte Kompetenz, die hat Eva reingebracht, und das hier soll ja auch so ein bisschen dieser unterhaltsamere Part sein, das ist nicht nur mit den Geschichten so, sondern eben, dass wir uns dann auch da auch kleine Teile rauspicken und uns ein bisschen verlieren vielleicht, da freue ich mich tatsächlich auch jede Woche drauf, und es hat mir, oder jede zweite Woche, wenn ihr wollt, dass wir jede Woche erscheinen.
Mit wem nimmst du denn die andere Woche auf?
Ja, das möchte ich hier nicht sagen. Ist einfach auch eine Sprache, die niemand, der mich kennt, spricht die Sprache, und ich bin da unter Pseudonym unterwegs, und deswegen merkst du es nicht, aber Ja, alles, was ich jetzt sagen wollte, muss ich mir verkneifen. Und wir können, denke ich, doch zum Ende kommen. Davor möchte ich mich aber nochmal ganz herzlich natürlich nicht nur bei allen bedanken, die eingeschaltet haben, bei Eva, die als Gästin da war, sondern ich möchte mich natürlich auch bei allen bedanken, die dann Marc heute mal ausgeholfen haben mit dem Geschichtenfinden und so. Das ist auf jeden Fall eine Sache, über die wir uns sehr freuen. Das würde ich einfach zum Anlass nehmen, um euch nochmal zu bestärken. Ihr könnt nicht nur, auch, aber natürlich, wenn ihr gute Geschichten habt, jederzeit auf uns zukommen, auch persönlich. Also wir sind beide ja bei Twitter zu finden, auch mit unserem Namen. Und da könnt ihr jederzeit auf uns zukommen. Wenn ihr eine coole Geschichte habt, meint, ey, das wäre cool, wenn die beiden das mal aufarbeiten im Podcast oder so. Jederzeit, wenn ihr Feedback habt, jederzeit freuen wir uns auf jeden Fall. Und wir freuen uns, das kann man statistisch ja auch ein bisschen beraten, dass wir tatsächlich auch Folge für Folge immer ein bisschen mehr Leute werden hier und irgendwann werden wir ihn finden und dann überlegen wir, ob wir aufhören. Aber bis ein Gast sich meldet, der länger als 14 Stunden nackt war, wird dieser Podcast weitergehen. Das ist erstmal so, glaube ich, mein großes Ziel.
Wagte These. Stell dir mal vor, wir hören dann einfach wirklich auf, weil es irgendeine Person gibt, die, weiß ich nicht, ja gut, was ist das für ein Szenario? Schwierig, aber wenn es diese eine Person gibt und die kommt hier vorbei, dann hört dieser Podcast einfach auf.
Ja.
Wir müssen ja zu unserem Wort stehen.
Also wenn ihr diesen Podcast mögt, behaltet eure Hosen an und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Danke, zu guter Letzt, ich habe mich bei so vielen Leuten bedankt, aber noch nicht bei dir, Marc. Es war mir wie immer ein Fest. Danke, dass du da warst.
Du, ich kann mich nur anschließen. Du weißt, wie es ist. Das macht immer großen Spaß. Und ja, mir bleibt eigentlich, du hast eigentlich schon alles gesagt. Was soll ich hier noch groß wiederholen? Das macht die Folge eigentlich nur länger. Ja, bleibt uns treu, gebt gerne Feedback und wir hören uns dann in 2 Wochen wieder. Welche Themen, das werden wir dann sehen. Und wie gesagt, ihr könnt auch einen Teil zur Sendung beitragen mit euren Geschichten, die ihr vielleicht noch so rumfliegen habt. Kontaktiert uns bei Tinder, Telegram und Snapchat. Da findet ihr mich. Und dementsprechend, ich bin raus, macht's gut und bis in 2 Wochen.
Ciao. Swiped nach rechts für uns. Tschüss.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
90 Plus präsentiert Ballon Ohr. Die besten Geschichten des Fußballs.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.